Sehr geehrte Damen und Herren, die Veranstaltung beginnt in wenigen Augenblicken. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen.
Sieben Tage, sieben Songs.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von Sieben Tage, sieben Songs. Mein Name ist Matthias.
Guten Morgen, mein Name ist Lechler. Ich kann nicht sprechen, ich habe eine neue Gitarre. Hier im Bild leider für den Hörer nicht zu sehen. Diese Gitarre wird richtungsweisend für die nächste Produktion sein. Es ist eine Martin D16E mit Palisander, aber aus nachhaltigem Anbau. Dankeschön, guten Morgen, Universum.
Ist die extra für dich hergestellt worden?
Nein, die kommt von der Stange, aber das ist so, das ist schlicht. Eine Martin D16 ist schlicht hochwertig und ohne jeglichen Schnickschnack und ich habe viele Pläne dazu, später mehr.
Okay.
Aber nicht
mehr zu führen. Ich kenne mich ja nicht mit Gitarren so aus, aber weil sie eben Martin hieß, dementsprechend hätte ja sagen können, du hast jetzt extra auch, machst auch noch auf Gitarre, oder?
Genau, ich habe sie Martin, ich habe sie gekauft, weil sie Martin heißt und noch ein kleines rosa Pony dazu.
Okay, ja, also schön, dass du da bist, Martin. Oder wir haben schon länger versucht, das mit einem Termin hinzukriegen, brauchen wir auch gar nicht auszuführen, warum nicht, oder taucht noch auf, weil du bist mit neuem Album und Tour doch schon sehr im Stress gewesen, also Fortuna Ehrenfeld ist unterwegs gewesen, hat aufgenommen und das Ganze wollen wir so ein bisschen aufarbeiten. Ich mache es einfach mal ganz einfach. Also alle, die jetzt ein bisschen mehr über Fortuna Ehrenfeld prinzipiell wissen wollen, die sage ich einfach, macht es euch ganz einfach. Wir haben schon einen Podcast gemacht vor einem Jahr, als die vorletzte LP Glitzerschein rausgekommen ist. Das war im September, ist der Podcast gelaufen. Sollen doch die Leute erstmal da reinhören. Da brauchen wir über Fortuna Ehrenfeld nicht mehr ganz so viel zu erzählen, sondern die vielen wichtigen Sachen, die seitdem passiert sind. Also ist ja nicht nur so, dass du nach dem Glitzerschein nicht mal was rausgebracht hast. Du hast nämlich in der Kulturkirche gespielt, letztes Jahr danach noch, und hast dazu auch noch ein, das ist so super, nehme ich auch auf, und hast dann eben auch noch so eine Solo-Live-Geschichte rausgebracht. War das geplant oder hast du einfach nur gedacht, das hört sich gut an und wir nehmen mal gutes Equipment mit?
Also Punkt 1 ist, du hast gesagt, ich hätte Stress, das stimmt natürlich so nicht, aber ich darf hier einen wirklich tollen Job machen. Da haben wir lange für gerackert. Mittlerweile ist die Flughöhe so, dass man das sehr gut strukturieren kann. Ne? Und Stress wird eine Sache ja nur dann, wenn du sie nicht gut strukturierst. Und das war jetzt ein strammer Marsch. Ne? Wir haben mit extrem wenig Puffer, bis gar kein Puffer, dieses 3-Vinyl-Album gemacht. Dann ging es quasi nahtlos über in die Vorbereitung für die Tour. Ja, aber Stress, weißt du, Stress sagen auch immer die Leute, die sich wichtig machen wollen. Die sagen, Junge, ich habe so viel zu tun. Das habe ich übrigens auch ein halbes Leben gemacht. Ne? Immer. Heute sage ich, stop the glorification of busy. Super. Also pass auf, das Tolle am Älterwerden ist, man lernt, sich besser zu strukturieren und da kann man einiges wegstemmen. Zur Solo-Live, es ist so, dass ich ja mit dermaßen gesegnet bin mit meinem hochkompetenten technischen Personal. Wir nehmen prinzipiell jede Show auf. Und das Tolle daran ist, irgendwann vergisst du das. Ne? Also dank der heutigen Digitaltechnik, da steckst du nur noch einen USB-Stick rein und dann hast du nicht nur das, was aus den Boxen kommt, sondern du hast einfach das komplette Portfolio, kannst auf die einzelnen Spuren zugreifen. Und wenn man das immer macht, und genau das war die Strategie, dann vergisst man irgendwann, und das ist das Wichtige, dann vergisst der Kopf, dass da eine Aufnahme rollt. Weil wenn du sagst, den Abend nehmen wir auf, da kannst du dir sicher sein, dass du einen Haufen Grütze spielst, weil du dich immer nicht verkaufst. Und beim Solo in der Kirche hatten wir ja das Glück, dass wir zwei Abende hatten. Ne? Und das ist natürlich ein Segen, weil dann kann man schauen, welche Version jeweils besser geworden ist. Aufgrund der identischen akustischen Situation kannst du wechseln, ohne dass die Menschen das hören da draußen. Ne? Und ich mache das immer so, glaubt man nicht, dass ich mir alles anhöre, aber immer wenn ich so von der Bühne komme und das Gefühl habe, Mensch, das war jetzt nicht so schlecht, und in der Kirche war es dann halt auch so, wer dabei war, das war mit Worten nicht zu beschreiben, was da für eine Atmosphäre herrschte in der Kommunikation zwischen Künstler und Publikum. Und das war klar, dass man da mal reinhört, und das war auch sehr schnell klar, dass man das dann vielleicht veröffentlichen möchte.
Ihr habt dann, oder du hast dann mit dem damaligen Rest auch noch Zuwachs bekommen. Ihr habt euch dafür entschieden, erstmal zu erweitern. Ihr habt den Leo als Bassistin reingeholt. Oder, ja, sie spielt ja noch mehr, also macht ja mehr, sie singt ja auch noch. Wart ihr noch zu wenig? oder hast du gedacht, da fehlt mir noch was? Oder hat sie vom Typ, hast du einfach gesagt, hat mich geflasht, die brauche ich? Wir haben so unterschiedliche Ansätze.
Ach, das ist ja immer so, ne? Ich meine, schau mal, die ganzen Musikis, die haben ja auch ihren anderen Scheiß noch, ne? Fortuna war immer in Bewegung. Du musst immer vor einem neuen Arbeitsabschnitt gucken, wer ist denn überhaupt verfügbar. Auch, ne? Ja. Es gibt da eine Bank, die heißt Janis Bendler, ne? Das ist, ohne den gehe ich auch gar nicht aus dem Haus. Das ist so, der ist, ohne den mache ich nichts. Und wir waren der Ansicht, fangen wir es mal von der anderen Seite an, dass Fortuna keinen Bassisten, keine Bassistin hatte, war ja immer nur ein Mangel. Ne? Das heißt, als noch nichts funktionierte und als die erste Platte derbe gefloppt ist, war damals die Idee, alles, lass uns spielen, egal was passiert. Wir waren uns sicher, wir können uns ein Publikum holen. Wir finden die Menschen, die zuhören wollen. Und die Idee war damals, alles in einem großen, alten, schrottigen, wundervollen Benz, 6-Zylinder, 210er, die alten Rostkarren, du fluchst die ganze Zeit, aber wenn er einmal fliegt, dann ist alles fein. Und die Idee war damals, alles in einem Kombi, kein Personal, keine Techniker, keine nix, Hauptsache auf die Bühne, überall spielen, wo eine Steckdose ist. Das haben wir mit Bravour erledigt, das war an Seeräuberromantik nicht zu überbieten. Und daher kam diese Doors-Idee, dass man den Bass an der Keyboard-Position im linken Hand spielt, wie Ray Manzarek. Das war immer nur ein Mangel. Aus diesem Mangel wurde eine Marke, nämlich das Trio. Und wenn du einfach so eine Marke hast, dann gibst du die auch nicht her. Ne? Weil das hat ja auch echt gebumst immer gut. Und sagen wir mal so, auch der Mangel an Personal hat uns auch immer so ein bisschen in die Elektronik gezwungen. Das ist dann natürlich sehr verführerisch, dass du mal einen dicken Synthesizer auf die Bühne stellst und wenn ich da meinen Daumen drauf lege, dann wackelt die ganze Bude. auch daraus wurde eine Marke, nämlich diese verhexte Melange bei uns zwischen filigranen, akustischen, melancholischen Sachen und dann technoid irgendwie das Dach wegzubumsen. Und diese Marke schrie nach Veränderung. Ne? Und wir waren immer der Ansicht, dass ein Bass mal gut tun würde, haben aber nicht die richtige gefunden. Und dann ist Leo Geisler vom Himmel gefallen, mit einem riesen Laserstrahl von den Aliens irgendwie zusammengebaut. Ich weiß nicht, was da passiert ist, aber aus einer hohen Distanz, irgendwie aus Bittergeuze, schlag mich tot, wurde die mit einer Gewalt zwischen unsere Füße auf die Bühne gebeamt, dass es nur so gescheppert hat. Die stand da mit ihrem Stingray, das ist dieser wundervolle Bass, den sie spielt. Und dann hat die da dreimal gehupt und da war klar, das könnte ein Plan werden. Dann ist Folgendes passiert. Dann sind wir ins Studio gegangen und meine Idee war ja, dass alles in einem Raum aufgenommen wird. Ja. Ohne Pause, ohne Fehler rausschneiden. Lass es einfach passieren, ohne Zeit. Ne? Also früher die Beatles, alle um einen Haufen Mikro. Aha, jetzt klingt es an der Tür. Was kommt denn jetzt? Wenn du jetzt ganz viel Glück hast, kommt die Vinyl von Romy Hausmann.
Ja.
Hast Pech gehabt. Ich erwarte nämlich die Vinyl von Romy Hausmann. Vielleicht klingelt es gleich nochmal. Dann machen wir hier Unboxing live vom Allerfeinsten.
Habt ihr heute keinen Feiertag? Kriegt ihr geliefert? Wir haben Feiertag. Wir haben den Reformationstag hier nach Niedersachsen bekommen, weil wir so wenig Feiertage haben.
Ach ja, Köln ist ja so katholisch bei uns. Hier wird verbrannt und dann ist gut. Der Nobel wird verbrannt, das ist unsere Religion und das war's dann. Ne? Einer muss es gewesen sein. Das bin in der Regel immer ich, frage mal meine Kolleginnen. So, dann sind wir ins Studio und wir haben den Plan zwar ziemlich gut umgesetzt, dass wir einfach ganz viele Sachen live gelassen haben, Fehler drin gelassen haben. Man hört sehr viel auf der Platte, dass alles brummt und alles rauscht und einer von links nach rechts geht und irgendwas umfällt. Und irgendwann fängst du nachts dann halt doch an zu basteln. Jetzt ging die Scheiße von vorne los. Also dann fängt man sowas an zu produzieren. Dann haben alle Spaß in den Backen, wie wir hier in Köln sagen. Und so ist es dann eine Mixtur geworden. Und so ist das Universum zu einem kleinen, charmanten Monster erwachsen. Und als wir dann damit fertig waren, war sofort klar, das können wir zu dritt überhaupt nicht spielen. Zumindest auf der Bühne. Zumindest nicht ohne derbe zu schummeln. Weißt du, im Sinne von, dass irgendwo, wie die jungen Leute das heute machen, die klappen ihr Laptop auf, weißt du, und dann husten sie dreimal in den Autotune und sagen, das ist hier mein Angebot.
Ja.
Und wir stehen schon längst an der Theke und saufen uns die Scheiße schön. Und uns war klar, wenn wir das authentisch spielen wollen mit allen seinen Facetten, brauchen wir eine vierte Figur. Und der Rest ist Geschichte. Es gab ein Telefonat. Die hochgeschätzte Kollegin Jenny Thiele hat sich nur kurz geziert im Sinne von, oh, da muss ich mal in den Kalender schauen. Oh, das ist aber, ja klar, Und die hat dann sehr schnell dann zum Glück ja gesagt. Und das hat, wer jetzt vielleicht die Tour gesehen hat, noch ist sie ja nicht ganz rum. Ich glaube, eine bessere Fortuna hat einfach noch nie auf der Bühne gestanden. Das bumst alles weg gerade. Das ist ein Träumchen. So, kürzer kann ich es nicht erzählen. Tut mir leid.
Jetzt nö, ist ja auch alles, gehört ja auch alles dazu. Vor allem, du hast ja vorhin schon gesagt, dass das Konstrukt Fortuna Ehrenfeld auch immer von den Personen lebt und dass da auch immer nicht immer alle zur Verfügung stehen. Dass du dann das wieder auf die Bühne bringen musst. Also wir haben im letzten Album Pizzaschwein noch ganz viel über Elin Bell gesprochen, die da mitgemacht hat. Und wenn die ist ja jetzt dann auch termintechnisch, gehe ich mal von aus, die macht ja auch ganz viele andere Sachen. Ist jetzt auch gerade jetzt gerade schon wieder mit Wim unterwegs und also so diese ganzen Geschichten. Und dann musst du natürlich auch sehen, wo du dann bleibst. Und wenn es dann musst du ja irgendwie sehen auf die Bühne.
Ist das aufmerksam zugehört hat, ne? Ich habe eigentlich von der ersten Sekunde Fortuna an, bin ich nicht müde geworden. In den Anfangszeiten habe ich ja quasi die Platten im Alleingang gemacht und dann kamen dann später die Leute dazu, die haben dann nochmal eine Highlight gespielt. Auch das war eine Mangelerscheinung, weißt du, weil es gab weder die Struktur noch die Budgets, jetzt irgendwie opulent ins Studio zu gehen und wie alle dann mit so einem sinnierenden Blick an so einem großen Pult zu sitzen und einen Fader hochzuschieben, der aber nichts macht. Und dann so verloren in die Gegend zu gucken, wie so, ach ja, der Künstler nachts im Studio, Mensch, da hat man bestimmt auch Kämpfe mit sich auszuführen. Ich habe überhaupt keinen Kampf ausgeführt. Ich saß hier in meinem Arbeitszimmer und habe gut gelaunt, immer mit einer Weißweinschorle gut gekühlt in der Hand, irgendwie die Platten zusammengezimmert. Diese Zeiten sind Vergangenheit, aber damals habe ich schon immer gesagt, da haben die Leute mich immer gefragt, ist Fortuna eine Band oder ist das ein One-Man-Show oder irgendwas? Und ich habe immer nur gesagt, und egal wie viele Leute jetzt dazugekommen sind, ne, unsere Crew auch, das hat sich alles so verdoppelt, fast verdreifacht in den letzten Jahren. Ich habe immer gesagt, Fortuna ist ein Raum, den betreten inspirierte, gut gelaunte Menschen, um da was zusammenzunageln. Und dieser Raum muss in Bewegung sein, weißt du? Und der darf auch in Bewegung sein. Und ich verhafte hier niemanden und ich finde, dass Kunst dann am besten ist, wenn frische Köpfe zusammenkommen und wenn ein Kopf dann zufällig gerade woanders ist, fair enough, weißt du, das ist hier, ich bin ja keine 25 mehr, das ist hier ein Tanker, der schippert ganz gemütlich durch den Suezkanal, ich bin mit so einer Holzlatte, stoß den ganz langsam nach vorne und an jeder Espresso-Bude wird einmal kurz gehalten, das ist Fortuna Ehrenfeld.
Aber dann hast du auch tatsächlich noch richtig Glück gehabt, dass Jenny zurückgekommen ist. Also für alle, die es nicht so ganz Fortuna Ehrenfeld technisch auf dem Schirm haben, Jenny Thiele war schon mal ein Teil von Fortuna Ehrenfeld und hat dementsprechend jetzt, als sie für die Konzerte auch wieder mit dabei war, glaube ich, nicht ganz so viel gebraucht, um zumindest die alten Sachen wieder aufzuschaffen. Und es passt,
naja,
es passt
natürlich. Was heißt denn Glück? Zum einen war das eine sehr smarte Idee, auch so energetisch gespürt zu haben, die Köpfe sind wieder frei und der Raum ist da. Und auf der anderen Seite, ich würde mal eins sagen, ich glaube, wir, Fortuna, sage ich jetzt bewusst wir, also die Kerncrew, die das macht, wir haben ja hier attraktive Arbeitsplätze geschaffen, ne? Also wer würde denn da Nein sagen?
Ja. Muss ja trotzdem zeitlich immer wieder passen. Ich weiß, Jenny, die bastelt ja jetzt auch an ihrem zweiten Album und
Hast du die auch schon eingeladen? Ich bitte darum.
Habe ich so und so schon. Also es war klar, wir kommen nämlich gleich zum nächsten Thema, das auch in dem Fall Jenny betrifft, nämlich Crowdfunding, wo du gestartet bist. Deswegen Jenny Thiele, die macht für ihr neues Album auch Crowdfunding, da bin ich auch schon gleich mit eingestiegen. Haben wir gleich einen Einstieg, nämlich zu der Universum-Platte. Du hast gesagt, ist ja auch einiges an Stoff drauf. Ich habe mich nachgezählt, glaube ich, so 30 Tracks sind es denn schon mal so ungefähr. Und du hast dann vorher gesagt, ich mache keine große Promotion für die ganze Geschichte, aber kannst du vielleicht selber noch erklären, da muss einiges von bezahlt werden. Und deswegen hast du zum Crowdfunding aufgerufen, mit, glaube ich, ziemlich guter Beteiligung. Also zumindest konntest du deinen Wert erreichen oder
übertreffen. Also die Sache ist die, bei uns gab es halt immer die Haltung, wir wollen alles aus eigener Kraft schaffen. Ne? Ich war immer der Ansicht, dass man Kunst auch ohne irgendeinen Einfluss von außen und ohne irgendwo rumzubetteln, wirtschaftlich machen kann. Ich habe das immer als eine schöne, nicht als eine Last empfunden, sondern als eine schöne Aufgabe. Wir haben extrem sparsam mit Fortuna angefangen, auf ganz kleiner Spur, da sind wir wieder bei dem alten Benz, zu arbeiten. Und es war immer meine Motivation, schwarze Zahlen zu schreiben, damit ich mir von niemandem reinreden lassen muss. Das hat mir ganz gut geschafft. Ich suche immer noch nach einem anderen Wort für Stolz. Weiß ich. Reflexmäßig würde man jetzt sagen, ich bin da stolz drauf. Stolz ist so ein Kackwort, was auch in anderen Kontexten ganz schnell irgendwie mit einem feuchten Händedruck und von den falschen Leuten benutzt wird. hilf mir. Ich mache einen Aufruf an alle, sag mir, was kann man Geileres sagen, als ich bin da stolz drauf.
Es erfüllt dich mit großer Freude.
Erfüllt mich, mein Herz, mein kleines Herz pocht vor Erregung. Genau hier müsste ich jetzt. ich habe das immer abgelehnt, ein Crowdfunding zu machen. Und ich wollte nie als Künstler da stehen, so biete, 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 wir armen Künstler, das böse Spotify, das böse MP3, der böse Markt, die bösen Majors, die bösen, ich kann das Geseier nicht hören, verstehst du? Ich finde, das ist ein Puzzlespiel, wie man sich als freischaffender Künstler da platziert. Man muss klug die Bewegung des Marktes beobachten. Man darf im Internet nicht den Teufel sehen, sondern du musst einfach klug versuchen, wie kann ich es für mich nutzbar machen. Die Krake will was von uns und entweder du bedienst sie auf eine Art oder du lässt es halt. Das kann man scheiße finden, es ändert aber nichts an der Tatsache. Ne? Das heißt auch, Werbung hat schon immer Geld gekostet. Das heißt, ein kluges Marketing ist möglich in der digitalen Welt. Das beweisen wir jeden Tag und zwar auch ohne sich die Finger wund zu schurren und auch ohne sich anzubiedern. Und also ich sage immer, meine Aufgabe ist es nicht, meine Aufgabe, ich bin Musiker. Meine Aufgabe ist es nicht, morgens aufzustehen, dem nächsten Algorithmus die Eier zu lecken. Du stellst dich hin, du machst hochwertiges Zeug, du machst eine tolle Kundenbindung, wir reden viel mit den Menschen, wie du weißt, abends am Merch. Das geht schon alles. Und das haben wir hingekriegt. Und ich wollte mich nie dahinstellen und sagen, ich brauche Hilfe für das, was ich hier tue. Dann kam das Universum. Und wir haben wirklich im Parfumsritt drei Vinylplatten aufgenommen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und zwar nicht, wie andere hochgeschätzte Kollegen, auf Abspielgeschwindigkeit 45, das ist ja auch ein bisschen geschummelt, sondern auf Abspielgeschwindigkeit 33, das ist langsam, da musst du viel Futter herstellen. Für uns kein Problem, aber es war dann klar, dass wir mit einem ganz dichten, kompetenten, schnellen Netzwerk drumherum arbeiten müssen, weil während die einen Sachen aufgenommen wurden, wurden die in Köln schon gemischt, weißt du? Und das kannst du nicht dem Zufall überlassen. Und da kannst du auch nicht sagen, pass mal auf, wir kaufen jetzt eine Kiste Bier und zimmern das irgendwie zusammen. Wir hatten keinerlei Puffer. Und es war natürlich auch so, dass wenn du so eine gigantische Dreierbox machst, überleg mal, was das für Anschubkosten sind. Überleg mal, was du vorfinanzieren musst. Even more so war meine Motivation in Zeiten wie diesen, wo ganz viele, nicht nur Musikis, sondern freischaffende Künstler, von morgens bis abends gerippt werden von Produktionen, die sagen, hey, wir probieren das mal und wenn es erfolgreich wird, dann beteiligen wir dich. Frag mal die ganzen Musiker und Grafiker und Videoleute, wie viele Leute da ihr Wort halten und wie viel dann einfach im Regen stehen gelassen werden, weil der Produzent, der Manager, der Künstler selber im schlimmsten Fall sagt, ja, du weißt ja, ja, wir haben ganz gute Erfolge, aber naja, im Moment ist noch. Und ich habe gesagt, wenn sich da alle reinwerfen, dann möchte ich, dass bei Beginn der Arbeit von der ersten Sekunde an alle gut bezahlt sind. Deswegen habe ich ein Crowdfunding gemacht und alle, die ins Studio kamen, alle, die an der Peripherie gearbeitet haben, habe ich gesagt, hier ist dein Geld, hier ist dein Geld, hier ist dein Geld. Und da kannst du dir natürlich vorstellen, was das mit der Laune im Studio macht. Ne? Und das, der Plan ist, denke ich, ganz gut aufgegangen. Es war in der Administrative und in der Herstellung der Struktur, dass dieser verwegene Plan gelingen kann. Das ist ein Meisterstück. Da bin ich stolz. Da nehme ich auch stolz hin. Und wie man das jetzt inhaltlich bewertet, ist ja was ganz anderes. Ne? Das ist eine sehr spezielle Platte, die ist für viele auch nicht einfach. Wir kriegen aber, sie wird abgefeiert, dass es nur so kracht, weißt du, weil jung wie alt, Geschlechtergenerationen und hirnübergreifend, die Leute einfach sehen und den Hut ziehen und sagen, Leute, was ihr da gemacht habt, das ist schon affengeil.
Ja, wir werden gleich noch ein paar über ein paar einzelne Songs auch sprechen, weil es mich natürlich ein paar anderen Gründe auch noch interessieren. Aber ich wollte immer so auf die gesamte Geschichte an. Ihr habt euch da in Haldern zurückgezogen, um aufzunehmen. Du hast gesagt, du hast einiges oder ihr habt einiges schon ein bisschen logischerweise vorproduziert, weil ganz live alles irgendwie einspielen geht ja nicht. Wie viel Prozent sind denn da komplett entstanden? So vom Verhältnis, wie viel musste vorproduziert werden und wie viel ist da tatsächlich rausgeschossen worden aus der Hüfte?
Die Zahl ist relativ unerheblich, weil ich sag mal so, anproduziert heißt, dass ich hier in meinem Arbeitszimmer einen Drumcomputer laufen lasse, die Akkorde mit einem E-Piano dazu düdel und eine sogenannte Guide Vocal darüber singen. Ne? Dann hat man den Song mal irgendwie gefixt. Den haben Leute, den haben die Musikis und Technikis vorab bekommen in so einem Dropbox-Ordner und dann wusste jeder schon mal so, was ist denn das eigentlich für ein Song? Aber da geht es halt nur um den ungefähren Ablauf und die Akkorde, damit man nicht bei Null anfängt. Weißt du, überleg mal, du bist da im Studio und sagst, hier ist G-Dur, da ist C-Dur. keine Chance. Ne? Und ich habe mit so tollen Leuten hier zu tun, die hören so, sich so ein Ding dreimal an. Das ist ja nur auch, weiß Gott, keine komplexe Logik, harmonikale Logik, die ich da schreibe. Die hören sich das dreimal an, dann spielen die dir das. Ne? Und also dann ist erstmal die rohe Form da. Das war einfach so aus Effizienzgründen und auch um für mich erstmal rauszufinden, sag mal, habe ich eigentlich genug Futter? Wusste ich nicht. Also ich kam vielleicht mit 10 Skizzen da, bin ich da aufgelaufen. Ne? Das heißt, jetzt kannst du weiterrechnen, weitere weit über 10 Nudeln mit Tomatensauce ist so ein Beispiel, finde ich eines der stärksten Tracks auf dem Album. Das ist ein sogenannter One-Take. Ne? Das ist so, das hat man noch nicht mal geprobt. Das heißt, ich habe die Akkorde verteilt, ich habe gesagt, da muss die Reise hingehen, geht aufs Bremspedal, zieht das bitte in die Länge wie Karamell und baut mir einen Raum, in dem ich alles rausrotzen kann. Und das ist ein sogenannter One-Take, den haben wir nur ein einziges Mal gespielt. Und saßen fassungslos gegen Mitternacht davor und haben gesagt, okay, das Ding packen wir nie wieder an. Das ist nicht zu wiederholen, was wir da gerade gemacht haben. Nicht, weil es virtuos ist, sondern weil 4 Herzen im Dreivierteltakt, weißt du? Also ich meine, es waren einfach alle so committed. Und das, man kann sich nichts Schöneres wünschen als Musiker, wenn sowas klappt, wenn plötzlich so ein Raum da steht, den du nicht mehr erklären musst, wo nur noch die Herzen sprechen. Und das meine ich genauso romantisch, wie ich das sage. Und andere Sachen, die gab es vorher überhaupt noch nicht. Ne? Die habe ich zum Teil, es gibt ja auch immer wieder so ein paar Fragmente, da muss man wirklich sagen, warum kriegt der Mann dafür Geld? da sind wir vielleicht bei Sachen wie Lasergun vom Aldi. Das ist ein grenzgenialer Track, aber den Text, den kritzel ich dir beim Frühstück runter. Weißt du? Und dann sagt man, lass doch einfach mal stehen. Und dann kommt der nächste wirre Strahlehans oder Strahlehänsin und packt einen Synthesizer auf und plötzlich macht es und dann geht das los bei Fortuna. Weißt du? Und dann arbeitet man 2 Stunden und dann hört man sich das an, alle schmeißen sich weg vor Lachen und sagen, komm, das lassen wir, das ist geil.
Ja, damit hast du quasi schon einen Großteil meiner nächsten Frage mit beantwortet. Also wir haben eben von dem Musikalischen, was du vorab schon so ein bisschen anproduziert hast, und dann wäre das nächste natürlich gewesen. Es sind ja, was mich unter anderem auch absolut fasziniert, sind nicht nur die Texte, sondern auch die Titel von den einzelnen Liedern. Und da ist ja, war eben dementsprechend, wäre die Frage gewesen, die hast du zum Teil schon beantwortet, da ist eben ganz viel auch spontan entstanden. Also hast eben Lasergun von Aldi schon,
das nicht mehr wohl. Naja, schau mal, es ist doch so, ein ganz großer Anteil am Erfolg von Fortuna Ehrenfeld hat ja, dass wir uns nichts scheißen, weißt du, in der Regel sitzen irgendwelche Marketing-Heinis zusammen, die auf dem Reißbrett irgendwelche Marktforschungsdaten irgendwie verwursten, weil sie Angst haben, ihr Geld zu verbrennen. Und wir sind ja nicht doof, wir wissen, dass unser Tanzbereich ist, genau das Gegenteil zu tun. Und man sitzt dann da irgendwie beim Abendessen und denkt, so, der Arbeitstitel ist Nudeln mit Tomatensauce. Ne? Jetzt würde der Marketing-Heini kommen und würde sagen, ah, da kann Lieschen Müller und Thomas Mustermann, die können da nichts mit anfangen. Wir nennen es Show Me Your Love. Ne? Und so kommt ja so wird ja die ganze Kacke angerührt, die wir uns hier den ganzen Tag um die Ohren hauen lassen müssen. Und bei Fortuna sitzt man halt da und da wird überhaupt nicht überlegt. Und dann heißt es, natürlich heißt dieser Titel Nudeln mit Tomatensauce. Warum? Weil ich weiß, dass jeder, der die Platte in die Hand nimmt, der überhaupt nicht weiß, was da los ist bei Fortuna, und der liest, aha, hier gibt's ein Lied, das heißt Nudeln mit Tomatensauce oder Fuzzi Fuzzi Cowboy oder Atari Besenstiel. Ja, das will ich doch hören, ey, oder nicht? Und wenn du einen Titel liest, der heißt Show Me Your Love, Deep Inside Your, weißt du, The Demons Inside My Head, das, was sich alles zum x-ten Mal wiederholt hat, das ist ja gut, wenn es im Regal steht, aber dann lass es doch im Regal stehen.
Du hast ja gesagt, dass ihr das alles dann eben auch spontan macht und auch die, hast auch schon vorher gesagt, dass die Promotion eigentlich mehr oder weniger, du machst eigentlich gar keine Promotion, das soll nur das, was ihr eben über Social Media teilweise macht, also ist ja auch wieder Geld einsparen, logischerweise, man schmeißt das jetzt nicht irgendwem in den Rachen noch, von dem Spontanen mal ein bisschen weg. Ein paar Sachen muss man sich ja schon überlegen. Also ihr habt ja zum Beispiel euch entschieden, dass Die Sonne ist rot als allererstes vorab entschieden rausgekommen ist, bevor das alles rauskam. Wie fällt so eine Entscheidung? War das von Anfang an klar oder auch also einfach nur aus der Hüfte?
Nö, aus der Hüfte, weil es war sehr klar, dass ich das Album so beginnen möchte, weil eins ist klar, wir muten den Leuten ja auch ein bisschen was zu. Ne? Die einen sagen, die können gar nicht genug davon, von diesem Brainfuck kriegen. Andere steigen bei gewissen Dingen dann auch aus, fair enough. Aber Die Sonne so rot, finde ich, wenn ich so das sagen darf, mit Abstand eines der besten, die ich je rausgehauen habe, weil das ist eine Essenz von dem, wie ich schreiben will. Du weißt eigentlich gar nicht, worum es geht, aber verstehst jedes Wort. Weißt du? Das ging bei mir, ich sage dir mal ein Beispiel, es gibt eine tolle palästinensische jazzige Sängerin, hat in New York studiert und da lange gelebt, die heißt Noah. Es gibt zwei Bands, die heißt Noah. Das ist eine Palästinenserin, die dann eben, es gibt eine ganz tolle Platte, wen es interessiert, der googelt mal bitte das Lied Wildflower von ihr. Und das ist so ein Mischmasch aus Englisch und auch ganz vielen anderen Sprachen plötzlich. Und sie singt halt viel auf Hebräisch und auf Arabisch aber auch. Also sie mischt irgendwie alles durcheinander. Und du hörst diese Musik mit einer wundervollen Stimme, die aus dem Herzen gesungen ist. Und ich liebe diese Platte und ich verstehe bis heute kein Wort. Mhm. Ich verstehe jedes Wort. Weißt du, was ich meine?
Es kommt an.
Ich verstehe jedes Wort. Ja. Und das geht mir zum Beispiel auch mit einer Sprache so bei einem gewissen Künstler, die ich eigentlich sehr gut beherrsche. Das ist Englisch und der Künstler, ganz junges Talent, ziemlich gut, heißt Bob Dylan. Das geht mir mit ganz vielen Bob Dylan Songs auch so. Da gibt es Texte, die trage ich seit Jahrzehnten mit mir rum und ich habe bis heute nicht die Bohne verstanden, aber sie sind bei mir. Und manchmal sitzt du in der U-Bahn, guckst aus dem Fenster und denkst, boah, die Zeile, guck mal, da ist es, da ist das Bild, ich sehe es. Und das ist mein Endgegner, wie ich schreiben möchte. Und die Sonne so rot, da geht es um alles um nichts, weißt du. Ich glaube aber, jeder kann das für sich so nehmen und zu seinem eigenen Ding machen. Und das Klanggewand ist natürlich ganz klassisch fortunesisch. Ne? Da sind wir bei Zu weit Mädchen, da sind wir bei Helm ab zum Gebet. Das ist ein ganz klassisches, vielleicht schon Markenzeichen von uns, diese ruhigen Sachen einfach immer in so einer Flügel-E-Piano-Mischung, eine Fläche dahinter, ein schöner, warmer Bass, ein ganz unauffälliges Schlagzeug, viel Platz für die Stimme. Und es war vollkommen klar, diesen Wahnsinn so zu eröffnen, dass man alle Fortunauten, Fortunesen, Fortunixen und Fortunösen sich erstmal in den Arm genommen fühlen. Und wir haben es live genauso gespielt. Jedes Konzert beginnt mit die Sonne so rot und dann beginnt der Wahnsinn. Weißt du, dann geht das Flackerlicht an und die Hannoversche Allgemeine hat sehr schön auf den Punkt geschrieben. Die haben gesagt, Hex, Hex, auf einmal öffne die den Dancefloor. Und darum geht es hier, weißt du, alle Aggregate einmal mit der Bratpfanne abgeklopft zu haben.
Und das Spannende an der ganzen Geschichte ist, dass es egal wie und wo funktioniert. Also ich hab euch in der Elfi gesehen, die ja nun durch und durch bestuhlt ist. Und trotzdem gab es dann diesen einen Moment, wo es einfach nur, wo es Glück gemacht hat. Und plötzlich,
Und jetzt mal auf den Scheiß, du siehst mich, weißt du, wenn du das sagst, da habe ich echt hier ein Tränchen im Auge, weißt du, weil ich erinnere mich genau an diese Sekunde, wo es auch einfach kein Halten mehr gab. Ne? Ja. Und es gibt auch einen kleinen, irgendwo habe ich das auf Video plötzlich, weißt du, wie so an Marionettenfäden, da auf einmal steht der ganze Saal und als würden so Marionettenfäden alle auf einmal hochreißen, die Ordnungsleute, die da sitzen, weißt du, und 2 Minuten vorher noch gesagt haben, sie dürfen aber hier nicht mit einer Dose Bier rein, die waren vollkommen überfordert mit der Situation und haben dann auch einfach aufgegeben und nur noch mit dem Kopf geschüttelt. Und vielen Dank für das Kompliment. Ich glaube auch, und das war immer mein Ziel, ich wollte immer eine Truppe, die jeden Saal spielen kann. Ne? Und das haben wir gelernt in der erfolglosen Zeit. In der erfolglosen Zeit, wie du weißt, waren wir damals schon mit Ketka auf Tournee. Das heißt, wir standen an einem Abend im 5.000 € vollbesetzten Palladium und am nächsten Abend haben wir, damit wir irgendwie in die Wirtschaftlichkeit kamen, wieder vor 13 Leuten im Wohnzimmerkonzert gespielt. Ne? Und wir haben einfach in so vielen verschiedenen Environments gespielt. Die Truppe kann das einfach. Ne? Also wenn irgendwas auf dieses ganze Team zutrifft, die sind mit allen Wassern gewaschen. Da gehört nicht nur die Band zu, da gehört zum Beispiel auch ein Tonmann zu, in dem Fall ist es ein Mann, der diesen Raum bedienen kann. Ne? Du kannst dich so aufs Maul legen in so einem für Klassik konzipierten Raum, in dem du sagst, ich mache hier Dienst nach Vorschrift. Das ganze Team muss zusammen ticken, damit diese Dinge gelingen können. Ne? Und da bin ich gesegnet mit hochkompetentem, lebensbejahenden, inspirierten Personal.
Es gibt auf dem Album Universum auch wie immer ein paar Sachen, die selbst das hartgesottene Fortuna Publikum oder die Fortuna Fanbase dann doch mal ein bisschen spalten. Das finde ich aber auch total klasse. Einen wunderbaren Titel, und du hast den Titel auch vorhin schon mal ganz kurz genannt, ist Fuzzi Fuzzi Cowboy. Wo ich persönlich, als ich nur den Titel gelesen habe, bevor ich es mir angehört habe, so, oh, was kommt denn jetzt? Und dann fängt es auch genauso an, wie man sich irgendwie das vorstellt. Und es geht tatsächlich auch so weiter, wie man sich das vorstellt. Also diese ganze Country-Atmosphäre. Aber der funktioniert sowas von geil mit Fortuna Ehrenfeld, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also das ist, wie bei jedem anderen hätte ich jetzt irgendwie gesagt, so, ach, komm, geh weg, was ist das? Was soll der ganze Kram? Ich weiß, oh. Es gibt auch einige, hat gesagt, eine Fans, die sagen so, okay, jetzt haben sie es überrissen. Aber nein, es ist...
Naja, also weißt du, wenn ein hartgesottener Fan sagt, oder auch ein nicht hartgesottener Fan, jetzt haben sie es überrissen, dann habe ich doch genau das erreicht. Danke für die Blumen. Natürlich ist das ein Überriss und ein... Der Fuzzi Cowboy ist natürlich für uns alle eine Prüfung. Für die, die dabei waren, die wissen, was jetzt da live abgeht. Die haben aber dem auch schon ihre Absolution mittlerweile erteilt, weil wir den total ins Absurde drehen. Ich glaube, auf einem Konzert von dir ist das... hast du mal erlebt, was passiert, wenn wir die Leute auffordern, uns zu beleidigen?
Nee, bis jetzt noch nicht. Ich habe zwar schon einige gesehen, Konzerte, aber das habe ich nicht gesehen.
Statt. Es braucht so eine gewisse Grundaggression. In dem Fall brechen wir nach dem zweiten Refrain das Lied ab und sagen, pass auf Leute, könnt ihr euch erinnern an die Szene in Blues Brothers, wo die hinter diesem Hühnergitter spielen und werden nur mit Bierflaschen geworfen in so einem Country Club, weil die Leute das nicht mögen. Dann sage ich immer, das machen wir heute auch, nur ohne Bierflaschen.
Doch, das hast du im Tower mal. Doch, klar. Ja, habe ich schon gesehen, ja.
Und dann fordern wir halt, also am krassesten war es in Berlin im Heimathafen, da stehen da 900 Leute, die dich mit Finger in der Luft zu Tode beleidigen und dich die ganze Zeit anbrüllen, während wir einfach den Fuzzi Cowboy spielen. Das ist ein epischer Moment. Ich sage dir mal was anderes und da kommen ganz wenige Leute drauf. Der Fuzzi Cowboy ist nicht nur eine Gaga-Nummer. Der Fuzzi Cowboy, und jetzt gebe ich euch allen da draußen mal einen Tipp, jetzt macht ihr mal einen Jump to the Left und guckt ihr nochmal aus einer anderen Richtung an. Der Fuzzi Cowboy ist für mich, und das war die Urintention, auch wenn die Entstehungsgeschichte gerade mal 2,5 Minuten gedauert hat, an einem Lagerfeuer vor dem Studio im Haldern mit einer Kanne Bier in der Hand. Der Fuzzi Cowboy ist für mich eigentlich der Abgesang auf das alte Männerbild, auf den besserwissenden, spreadenden, splainenden Typ, der da mit der Kippe im Maul steht und sagt, hier können Sie nicht parken. Das ist ein Abgesang auf ein längst verbrauchtes Männerbild, was an manchen Stellen schon angenehm aus der Gesellschaft diffundiert, an anderer Stelle immer noch mit jener Kippe im Mundwinkel steht und uns das Leben zur Hölle macht. Das ist der Fuzzi Cowboy. Sieh es mal aus der Richtung. Und da sind wir ja genau beim Thema. Ne? Ich glaube, das, was die Fortuna-Songs wirklich können, du kriegst sie nicht zu packen. Du kriegst sie einfach nicht zu packen.
Also ist es textlich und inhaltlich oder vom Sinn her eher so der Gegenpol zu Kühner Fucking Everything, was ja das aus der weiblichen Perspektive beschreibt, die Frauen, die zu Recht immer stärker werden und die Männer aus ihren Positionen vertreiben sollen.
Ja, The Queen of Fucking Everything war ein Song über die Frauen, die ich selber, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Ich fange jetzt das nochmal an. Ich kenne eine Menge Leute, lassen wir das einfach mal gender-free, die ohne fremde Hilfe von außen Dinge durchpumpen, ohne zu jammern, wie zum Beispiel alleinerziehenden Sohn irgendwie durch die Welt zu bringen und bis zum Abitur oder dergleichen. Das war die Queen of Fucking Everything oder das ist sie. Und der Fuzzi Cowboy ist vielleicht der da fehlt, weißt du? Mhm. Weil er der Verantwortung nicht gerecht werden konnte, weil er vielleicht sich lieber um seine Schwabinger Werbeagentur um seine Auspuffmanschette vom 7er BMW gekümmert hat. So würde ich das mal umreißen.
Ihr habt auf der Platte, und so startet ihr auch das Konzert, ein ganz kurzes Stück, ein Chor, der mir beim ersten Mal hören schon sofort ans Herz gegangen ist. Viva la vida. Fällt einem natürlich erstmal sofort Coldplay ein, was kommt da jetzt? Aber also es ist wirklich, es ist toll, es ist kurz, es hat ja auch kein, es ist quasi nur der Refrain und es hat ja nicht keine Strophen, so viel, aber es macht eigentlich sehr viel her und ihr habt es ja auch dort in Haldern aufgenommen. Du hast ja gesagt, ihr habt das alles so irgendwie eingespielt. Ihr habt ja jetzt nicht irgendwelche Stimmen noch gesampelt, gedoppelt, keine Ahnung wie fach. Mit wie vielen Leuten habt ihr da irgendwie einen Haldern aufgenommen, um diesen Chor da hinzukriegen?
30, denke ich, und das war ein bewegender Moment. Ich habe ihn auch auf YouTube gestellt, aus der Gegenperspektive durch die Scheibe gefilmt. Das kannst du dir nicht ausdenken. Wir hatten diesen sogenannten Patreons Day in Haldern. Patreons Day heißt, das war Teil des Crowdfundings, dass die Leute uns im Studio besuchen und einen halben Tag lang gucken können, wie wir arbeiten. Und da den haben wir Das konnte man erwerben über das Crowdfunding und denen haben wir dann die ersten fast fertigen Sachen vorgespielt, die noch sehr roh waren, also noch nicht gemischt. Das ist für uns aufregend, das ist für die Menschies aufregend. Und dann haben wir so ein paar Sachen vorgespielt und da herrschte einfach so eine gute Atmosphäre und dann habe ich Viva La Vida vorgespielt, das bis zu dem Zeitpunkt lediglich eine kurz mal eingesungen war von uns drei Musikern, in dem Fall waren es Leo, Janis und ich. Und dann habe ich gedacht, weißt du was, wo ihr schon mal da seid? Wir wollten das immer groß machen, diesen Chor. Und was man dann im Studio macht, ist, dass man das als Band fünfmal hintereinander singt. Ne? Ja. Das heißt Overdub und dann werden einfach die Spuren, dann wird das immer größer und du denkst irgendwie durch diese Diffusität der Stimmen erweckt das den Eindruck eines größeren Chores. Das geht nur bis zu einem bestimmten Maße, weil irgendwann merkt man das, dass das immer nur die drei selben Witzfiguren sind. Ne? Und dann habe ich gesagt, habt ihr Lust, mal schnell was zu singen? Und um ehrlich zu sein, ich dachte eigentlich, ich mache das als Geste für alle, ne? Und schicke das Video vielleicht nur in die Patreons-Gruppe, weil ich nicht davon ausgegangen bin, dass 30 Leute alle ad hoc, ohne das zu proben, gerade singen. Ich dachte, das wird schief wie Buttermilch.
Ja, es ist eben kein Chor, es sind eben einfach nur Gäste, die euch zugeschaut haben.
Das, was du hörst, ist nicht bearbeitet. Weißt du, dann habe ich die Kollegen gebeten, hier stell doch mal ein Mikro im Raum, man sieht das. Das ist ein sogenanntes Stereo-Mikrofon. Da steht da so ein schwarzer Pylon hinter Julian David, das war der Tonmeister. Der hat einfach gesagt, das muss alles total schnell gehen. Weißt du, diese Situation wurde nicht eingerichtet. Dann wurde ein Kabel irgendwo reingesteckt, dieses Mikro dahingestellt. Ich habe Klavier gespielt und die Leute haben gesungen. Und das, was du hörst, schaust du bitte auf YouTube an. Ich kann bis heute nicht verstehen, warum 30 Leute, die nicht Profis sind, plötzlich gerade singen. Weißt du, das sind, ich schwöre dir auch, da sind so Leute dabei, die sagen, nee, ich kann nicht singen. Und ich behaupte ja immer schon das Gegenteil. Ich glaube, dass jeder singen kann, sofern er denn sein Herz aufmacht. Und die haben dann ja, also ich meine, das gibt da ein Video, das steht auf YouTube und die Hingabe und die Konzentration auch, weil jeder wusste, okay, das dürfen wir denen jetzt nicht versauen. Und wir haben das wirklich einmal aufgenommen und dann auch in der ganzen, es war ein langer Tag für mich und ich war müde dann natürlich, weißt du, dann nachmittags war da irgendwie schon Rotweinalarm und dann habe ich das erstmal wieder vergessen und zwei Tage später haben wir uns das angehört und haben gesagt, Alter, das ist ja der Hammer. Und dann ist es so gekommen, dass das so genau auf der Platte gelandet ist. Wer jetzt jüngst auf den Konzerten war, der weiß, wir beginnen das Konzert damit, dass wir das genau abspielen. Das heißt, das Publikum hört sich selber zu Beginn unseres Konzertes. Und das ist auch unsere Vorstellung von einer Connection zwischen Künstlern und Leuten. Wir haben überhaupt keinen Bock auf dieses alte, verbrauchte Bild, da oben ist der Künstler und der ist die Ikone und zu dem schaut man auf und dann kommen die Barriers und da stehen irgendwelche ganz böse Securities rum mit so einem Knopf im Ohr und wehe, du übertrittst da irgendwie eine Linie. Wir wollen eins sein mit den Leuten, jetzt mal ohne Scheiß, weißt du, wir sehen uns da auf Augenhöhe, wir wollen nichts Besonderes sein, wir wollen nicht über den Menschen stehen, wir wollen mittendrin sein. Und dieser Chor ist das beste Beispiel dafür, dass du siehst, wie ich ins Faseln komme, also weil das so ein bewegender Moment war. Und das den Leuten zurückzuspielen und Teil des Ganzen zu werden, ja, wie geil ist das denn?
Das ist man merkt tatsächlich auf den Konzerten, dass einige dieser Sachen eben, wie du es erklärst, dass, wie sie entstanden sind. Also so, dass durch das dann live anhören und live sehen, kommt es dem noch ein bisschen näher von dem relativ klaren Aufnehmen und kommt logischerweise der Platte. Wenn du nicht viel an der Platte rumschraubst noch, dann kannst du natürlich auch live viel anders direkt näher bringen, finde ich. Und das merkt
man. Ich muss da nochmal reinrätschen, weil, guck mal, Musik soll doch verbinden. Die Aufgabe von Musik ist doch, Menschen zu verbinden und auch zum Beispiel eine nonverbale Kommunikation herzustellen. Da sind wir wieder bei den Dildentexten oder Hebräisch. Und in vielen der Popmusik ist Separation, weißt du? Also ich meine, jetzt geh mal offenbar bei mir höchsten Respekt, aber geh mal auf ein Taylor Swift-Konzert. Ist da eine Connection? In den Herzen der Leute vielleicht ja, aber du siehst da irgendwie so ein Mini-Mannequin in einer beeindruckenden Show rumlaufen, danach verschwindet die mit dem Helikopter. Das kann doch nicht die Idee von Musik sein. Und ich glaube, dass da, nimm mal so einen Dave Grohl, weißt du, der ist für mich ein ganz tolles Beispiel. Der ist auch so nah bei den Menschen und der kommt eigentlich aus einer Zeit mit einer Warnung, weißt du, die konnten ja nirgendwo mehr sich frei bewegen in diesem Wahnsinn. Die standen so unter Druck der Öffentlichkeit, dass es den zartesten und kleinsten Protagonisten von denen zerrissen hat deswegen. Und der Grohl macht genau dasselbe, weißt du, er holt ganz oft Leute mit auf die Bühne, er hat eine enorm enge Bindung, er lacht viel Und ich finde das toll, dass dieses alte Bild des Rockstars einfach bröckelt. Oder ich meine, hast du eine emotionale Beziehung zu David Guetta? Steht David Guetta abends am Merch?
Keine Ahnung. Ich war noch auf kein David Guetta-Konzert.
Ich habe mir jetzt so ein DJ-Pult gekauft, Junge. Aber jetzt mal ohne Scheiß. Weil mich das fasziniert. Ich habe für die Leute am Äther, herein kommt der Künstler mit einem gigantischen Pioneer. Guck mal hier.
Ah, das habe ich jetzt gekauft. Ja. Oh, vielen, vielen Dank. Ja,
das ist so ein David Guetta-Ding. Das ist das Pioneer DDJ-FLX10.
Nein, nein, keine Werbung.
Es gibt da eh kein Konkurrenzprodukt. Und weißt du, was mich daran fasziniert? Dass die Haptik so eine andere ist. Das heißt, sobald ich jetzt als Wald- und Wiesengitarrist mich da dran stelle, da muss irgendwas Spannendes passieren, weißt du? Weil ich kann die Moves nicht von, wie sie alle heißen. Und mich interessiert, was bei mir da rauskommt, wenn ich dieses Ding bediene, was dermaßen artfremd ist. Für mich ist das wie ein Raumschiff. Ich fand es einfach geil. Und ich habe zwei Dinge jetzt angeschafft. Das eine ist, guck mal, das ist eigentlich ganz symptomatisch. Das eine ist eine Martin D16. Also eine ganz schlichte Folk-Gitarre. Und dieses Monster, dieses DJ, David Guetta-Monster. Ich glaube, hier der Knopf ist, da kommt immer Nebel dann. Das hat dann und ich glaube überhaupt, die ganzen Knöpfe, da passiert eigentlich gar nichts. Aber, weißt du, das ist jetzt so die nächste Idee. Meine Idee von Kunst ist immer, mich in eine Situation zu bringen, wo ich nicht weiß, was passiert. Mein hochgeschätzter alter Produzent René Tinner hat dann wiederum immer Pina Bausch zitiert, mit dem Satz, der für mich für unsere Art Kunst zu machen vielleicht symptomatisch und richtungsweisend war. Und die hat gesagt, mich interessiert nicht, was ich weiß. Mich interessiert nur, was ich nicht weiß. Da ist es. Das Pioneer Flux Kompensator 37C. Ich habe so Bock. Ich würde längst an diesem Ding stehen, wenn ich hier nicht Podcast machen müsste. So, noch gibt es sonst noch Fragen?
Ja, natürlich. Du bist mich noch nicht ganz los.
Ich bin DJin.
Wenn ich dich schon mal letztendlich wieder am Mikrofon habe, dann ich habe einen Track, wo ich zuerst, den du auch vorher rausgebracht hast und wo ich zuerst gedacht habe, na, was wird das werden? Der ist ganz, ganz schnell zu meinen und auch den Lieblingstrack meiner Frau. Wir sind beide bekannte Fortunisten geworden und der ist der Song Wir sitzen hier und schlabbern Aperol.
Da geht's wieder. Da sind sie alle wieder dabei.
Also,
ja, das wird zu unserem Fluch. Pass mal auf, das wird wie super Jalitzik verbringen.
Das ist, man muss den HörerInnen das bisschen vielleicht versuchen zu erklären. Also es, der Song ist so treibend, mitmachend und dann wieder herzerwärmend, dass man ihn eigentlich immer wieder hören muss. Also auch das, was in dem Lied passiert. Also die Tempiwechsel bis hin fast zur Polka und wieder zurück. Ein bisschen, wenn man genau hinhört, hört man vielleicht noch einen Setaki daraus. Also keine Ahnung, was da alles, was für Ideen ihr da experimentiert habt, um dann wieder zurück zum Beat zu kommen, um dann wieder dieses, wir sitzen hier und stapeln Aperol zu bringen und das mag sich schon interessant anhören, wenn man es sich auf der Platte anhört, wo man auch nur jeden noch wieder nahelegen kann, kauft das Ding, auch wenn es drei Platten sind oder eben auf CDs sind es wahrscheinlich nur zwei, ne? Kaufen, anhören.
Ja, muss man ja eins sagen mal, ne? Also danke für das Kompliment, aber jetzt muss man mal eins sagen. Niemand muss Angst haben vor diesem Dreiermonster, weil wir sehen das auch abends am Merch, die Leute haben überhaupt keine Angst davor. Zum einen wollen sie diese Box haben, also das ist dreimal 180 Gramm. Du denkst, du hast irgendwie eine Kiste Bier in der Hand. Das war, glaube ich, auch die Intention. Ich habe gesagt, man bringe mir ein Produkt, das so schwer ist. Und ich sehe das gar nicht wie so ein Album, weißt du, weil natürlich, wer hat die Zeit, abends sich hinzusetzen und sagt so, das hören wir jetzt mal alles durch. Da bist du nämlich ganz schön lange unterwegs. Ich sehe das eher wie den Brockhaus, weißt du. Das soll im Regal stehen und das hat so viel Material und so viel Aggregatzustände bedient, das und so viel Gefühlslagen und Themenbereiche. Das Universum, das kannst du immer je nach Lebenslage wie den Brockhaus aus dem Regal ziehen und dann sagst du, was haben wir denn heute für einen Themenparcours? Die Pilze im Wald und Nahe Osten, weißt du. Und dann suchst du dir den richtigen Song dafür raus. Das ist ein Standardwerk, so einfach. Das ist, und da die Bibel jetzt tatsächlich irgendwie, die Zeit ist ja nun mal abgelaufen, ne? Das muss man ja wirklich sagen. Also wer auch immer da irgendwas im Staube verstreut hat und welcher brennende Busch von links nach rechts gerollt ist, das ist, glaube ich, wir haben andere Probleme, die wir hier zu lösen haben, als diese Sachen weiter zu erzählen, die damals irgendwie nur am Lagerfeuer irgendwie x-mal verfälscht worden sind. Sagen wir mal, Brockhaus rein, Duden daneben, dann das Universum, dann bist du eigentlich alles, was Sophia Fritz geschrieben hat, noch daneben gestellt, dann bist du für dieses Leben versorgt. Den Rest kannst du instandardeln.
Ja, vielleicht musst du irgendwann nochmal für alle, die gar nicht durchsteigen, die Querverweise machen und dann vielleicht die einzelnen Titel zuordnen zu den Lebenslagen.
Ja,
damit man da schneller nachblättern kann. Ich habe heute gerade Herzschmerz. Welchen Song nehme ich denn jetzt mal ganz kurz?
Ja, genau. Ach, da gehen eigentlich alle. Das kann ich ja nun mal auch nicht lassen. Es tut mir leid. Ich entschuldige mich hier in aller Form im Namen meines Familie, auch meines Managements.
Ich komme mal ganz kurz zu einem kleinen Thema zurück, was wir in unserem ersten Podcast hatten. Wir haben über das Heilige Schalala gesprochen damals, relativ ausführlich. Und ich habe jetzt ja nur tatsächlich das Album und auch die drei Saisons mehrmals durchgehört. Ich habe es irgendwo gehört, aber sehr wenig. In irgendeinem Song, vielleicht kannst du es mir auf die Schnelle sagen, ist das Schalala noch drin. Aber es war tatsächlich, denn für 30 Songs war es nur noch einer. Muss wahrscheinlich gerade selber überlegen, ne? Ich wollte nochmal nachhören, aber ich hatte jetzt eben gerade keine Zeit, vorher nochmal vor dem Podcast nochmal drei Songs durchzuhören. Ich
kann mir vorstellen, ne? Wir haben, überleg mal, wie viel Programme ich gerade im Kopf habe. Ne? Ich bereite mich jetzt schon wieder auf Solo vor, ja. für die Kulturkirche. Dann spielen wir noch das Greatest Hits Programm in Gloria. Ne? Wir spielen ja drei ausverkaufte Shows in Gloria. Die dritte davon ist Greatest Hits. Da wollen wir irgendwie nochmal so ein bisschen kurioses Zeug ausgraben. Du kannst dir vorstellen, was bei mir für eine Kirmes ist da oben, aber das Schalala kann ja nur so sein bei, wo hast du denn das gehört? Ich wollte es mir ja auch verkneifen, würde mich aber auch nicht wundern, wenn es mir nochmal irgendwo rausgerutscht ist.
Deswegen, wir hatten ja letztes Mal festgestellt, eigentlich ist das Thema jetzt durch und dann, ich suche nochmal und wenn ich es denn gefunden habe.
Ja, wenn du drauf kommst, sagen wir Bescheid.
Ja.
Ich bin ja schon froh, dass ich endlich mal, das war ja die Idee auch zum Universum, weißt du, wir haben ja so eine Dichte an Raketen- und Astronautenthemen, das fiel ja langsam auf und ich habe dann gesagt, okay, Flucht nach vorn, bevor einer auf die Idee kommt zu sagen, ach, jetzt ist schon wieder eine Rakete von links nach rechts geflogen, haben wir gesagt, wir machen das zum Hauptthema, ne? Weil offensichtlich ist es das ja und das Universum heißt, ist ja nun mal die Definition, es ist alles mit allem Vorstellbaren und ja, ist bescheiden angelegt, aber ich denke, wir haben diesen Flakon, diese Amphore wirklich mit sinnvollem Sternstaub gefüllt. Das ist schon ein geiles Teil. Da kann man jetzt nochmal lange diskutieren. Oder nicht?
Auf alle Fälle. Ich habe aber einen Song, über den ich auf alle Fälle noch widersprechen muss, weil da hat es nicht nur du, als du gesungen hast, Pippi in den Augen, sondern mindestens 80% aller Leute, die mit mir da in Hamburg in der Elfe gewesen sind. Und ja. Das ist der Track Ich sehe dich überall. Du hast das wunderschön erklärt, wie du dazu gekommen bist. Und es gibt dann auch noch ein total sehr, sehr schönes persönliches Video dazu, zu dem Song, wo du die Fans und andere aufgerufen hast, Bilder von Menschen zu schicken, die sie vermissen, die sie überall sehen. Und als ich das dann gesehen habe, dann hat es denn das zweite Mal das Pipi gebracht in den Augen. Und vielleicht kannst du zu der Geschichte noch, dass alle, die es nicht wissen, vielleicht noch ein bisschen kurz nochmal erzählen.
Ja, das ist schnell erzählt. Ne? Zum einen, ich habe gerade Sophia Fritz schon mal erwähnt, meine mit Sicherheit allerbeste und engste Freundin und wichtigste Spiegel und einer meiner wichtigsten Berater und RatgeberIn, selber eine ganz tolle Autorin und die wiederum ist sehr close mit Johanna Klug. Johanna Klug ist auch eine ganz junge Bestsellerautorin. Die hat aus dem Stand ein Buch geschrieben, wo vollkommen klar wurde, was es für einen Bedarf da gibt, ne, darüber zu reden. Und Johanna Klug ist Sterbe- und Trauerbegleiterin. Ne? Und die, also Kernthema ist halt bei ihr nicht nur die Person, die gehen muss, sondern auch die bleiben. Ne? Und das hat dieses Buch so revolutionär gemacht und macht ganz tolle Lesungen, kann ich nur empfehlen. Johanna Klug, bitte unbedingt, wer da gerade vielleicht in der Situation ist. beziehungsweise es sind ja auch viele in der Situation, die bleibt ja, ne? Also das lässt man ja nicht los, das arbeitet man ja nicht in 2 Wochen ab und dann sagt man, so, jetzt wieder alle zum Badminton. Und das hat mich eben zu diesem Lied inspiriert, das, was macht man denn mit denen, die bleiben, ne? Also die, man könnte sagen, ja, Schwein gehabt, du zuckst ja noch, aber das muss ich, glaube ich, hier nicht weiter erklären, wie präsent Menschen bleiben, die uns verlassen haben. Und ich denke, wer immer in der Situation war, und das sind wir ja eigentlich fast alle, vielleicht die ganz Jungen nicht, die jemanden verloren haben, mit dem sie sehr close waren, vor diese Problematik werden wir ja früher oder später alle gestellt, die einen in einer höheren, die anderen in einer niedrigeren Frequenz. Bei mir war es eine hohe. Jeder, der weiß, dass es eine ganz reale Wahrnehmung gibt, dass man vielleicht im Eiscafé sitzt, an einem Ort, wo man mit dieser Person irgendwie des Öfteren war oder wo man immer gemeinsam abends mit dem Hund raus ist oder so. Und du guckst auf diese Häuserecke und du visualisierst das, weißt du, und du denkst, der kommt doch da jetzt. Das, weißt du, noch 2 Atemzüge und der kommt jetzt um die Ecke gebogen. Und das sind, glaube ich, Erfahrungen, die wir teilen. Weißt du? Und da bin ich ja nicht der Einzige, dem es so geht. Der, wo du wirklich denkst, warte mal, jetzt irgendeiner da oben im Universum, der macht jetzt Schnitt, der dreht an irgendeiner Schraube und der kommt da jetzt wieder um die Ecke. Und darum geht es in diesem Lied. Ne? Und welchen Nerv man dann betreffen kann bei Leuten, das ist ja nun mal vollkommen klar. Und ja, dann habe ich gesagt, dann machen wir das Fass jetzt einfach mal auf. Ne? Und dass ich damit was herstelle, was ganz viele Leute für sich gebrauchen können in ihrem Leben, den Moment durchzuleben, dass der dann eben nicht kommt. Und der dann vielleicht ein bisschen tröstet, das war mir klar, aber was da jetzt, du hörst, was mit meiner Stimme da passiert, aber was da jetzt live abgeht, das ist nicht in Worte zu fassen. Also das ist irgendwie nicht auszuhalten und dann eben halt wieder doch, und das halten wir zusammen aus. Danach spielen wir immer noch 2 Himmel und dann...
Dann geht gar nichts mehr. Das sind die letzten Dämme, gebrochen.
Ja. Das ist wundervoll. Jetzt sind wir wieder dabei, weil sie sich zu connecten, mit so einem Publikum eins zu werden und gemeinsam was zu machen, anstatt da oben im Rüschenhemd zu stehen. Die Haare flattern im Ventilator. Ich kann das ganz einfach sagen. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich das erleben darf, dass so viel Zuspruch und wahrgenommen werden mit der Kunst, die man macht. Und ich kann ja auch eins sagen, das verbraucht sich nicht. Ich habe früher immer gedacht, in den Anfangsjahren von Fortuna habe ich sehr selten 2 Himmel gespielt, weil ich Schiss hatte, dass es sich für mich verbraucht, weißt, und dass ich es irgendwann für die Leute spielen muss. Und das selber aber gar nicht mehr fühle, weil ich es schon 300 Mal gemacht habe. Dem ist nicht so. Diese Momente verbrauchen sich überhaupt nicht. Und ohne Scheiß, mich zerreißt, wenn ich dann nicht sehe die Leute von oben. Mich zerreißt.
Ja. Aber das ist, ich glaube, das ist auch ein ganz großer Teil, was Fortuna Ehrenfeld ausmacht und was die Stimmung auf den Konzerten ausmacht. Egal, ob es denn gerade mal wieder extrem abgedreht ist und weil die Techno-Tube geblasen wird bis zum Abwinken und alles kann sich dann wieder, auch wenn das kommt, ist es wieder wie so ein Rausschütteln von all denen, was sich angesammelt hat, einmal alle durchschütteln und guck mal, wo und wohin die Reise weitergeht. Und das ist
vielen Dank, ganz toller Hinweis, weil darum geht es ja, ne? Also ich finde, dass vieles im Singer-Songwriter-Bereich wahnsinnig traurig ist, aber es bleibt dann auch da und das kann ich da nicht ertragen. Ja. Also. Und für mich ist Melancholie und Traurigkeit eine ganz wichtige Sache, die ich für mich zulassen kann, die ich für mich zelebriere, jedes Mal aufs Neue, sowohl im Privaten als auch auf der Bühne. Und das ist aber für mich wie eine Tonübung, das ist eine Yoga-Übung. Weißt du, das ist der Sonnengruß oder irgendwas, was du nennst, wie du willst. Und dann lebt man das miteinander durch und dann ist es aber auch gut, weißt du, weil das ist ja, und das kann Musik leisten, nämlich trösten. Und die Idee ist dann halt immer, die Leute sanft oder auch mit Gewalt zurückzuführen, dass man auch sagt, jetzt muss weitergehen und jetzt wird getanzt und jetzt schütteln wir uns das aus dem Knochen. Und dann ist ja alles geil, weißt du. Ich finde Traurigkeit, nimm mal jemanden, der mit schweren Depressionen zu kämpfen hat und auch mit leichten, das sind oft die unangenehmeren, weil sie von der Umwelt übersehen werden. Der ist stuck, weißt du, der bleibt auf dieser Flughöhe und da muss er eigentlich raus. Und was wir versuchen, ist jetzt ein bisschen sehr theoretisiert, aber von außen betrachtet sehe ich das wirklich so. Ne? Wir tonen das mit den Leuten durch, wir machen diese Yoga-Übung und danach ist Befreiung und Herz auf und Hundeherz und Schütteln und Tanzen und irgendwas. das ist doch ein richtiges Wellnessprogramm, weißt du, und das alles in 2,5 Stunden. Wo willst du denn hingehen? Also im Spa-Club kostet das 600 Euro, diese 2,5 Stunden, und bei uns eben nur 35. Also das ist doch ein richtig gutes Geschäft. Das ist ein
super Sonderangebot in dem Fall. du hast schon erzählt, wie das Jahr jetzt noch ausklingt, dass ihr auch im Gloria nochmal 2 ausverkaufte, ja, kurz vor Weihnachten, ne? 3 sogar.
Dreimal Gloria, 2-mal Kulturkirche, also 3-mal Gloria Band. Für den 6., also für den allerletzten Tag gibt es jetzt irgendwie noch 60 Sitze.
Also es gibt tatsächlich noch Tickets, hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet, deswegen habe ich gar nicht, den Promoblock können wir uns fast sparen, aber wo wir gerade beim Thema Promoblock sind, ja, ich habe noch eine ganz andere spannende Geschichte, die du uns bestimmt auch noch gut erzählen kannst. Ich werfe mal den Namen Romy Hausmann in den Ring, mit der du ein Projekt jetzt am Start hast. Ich weiß nicht, ist das Buch schon inklusive CD schon draußen oder kommt jetzt gerade? Auf alle Fälle gibt es die erste Musik schon.
Das ist jetzt natürlich doof, weil die Leute das nicht sehen, aber ich wollte es wenigstens dir gezeigt haben. Das ist das Buch und du kannst ja irgendwie in der Kommentarspalte irgendwie ein Foto machen.
Ja.
Und tatsächlich warte ich heute drauf, dass es an der Tür klingelt, dann kommt die Vinyl dazu raus. Wir haben da ein richtig schickes Ding mit Gatefold und alles draus gemacht. Dann zerreißt es mich schon wieder, wenn das heute ankommt, weil das ist eine Produktion, die mich zutiefst berührt, die mich zutiefst befriedigt hat, das da mitarbeiten zu dürfen und die jetzt ein großes Abenteuer wird, das auf die Straße zu bringen.
Kannst du ganz kurz was zur Produktion sagen?
Pass auf. Romy Hausmann ist eigentlich eine Autorin. Die hat 6 Romane geschrieben, davon waren 5, glaube ich. Ich mache jetzt echt noch so Patsch. 5 waren Spiegel-Bestsellerliste, Top 10, 1 mit Sicherheit 1, das war Liebeskind. Liebeskind ist jetzt gerade für Netflix verfilmt worden.
Ja.
War nach 3 Wochen oder so die erfolgreichste deutsche Serie aller Zeiten, nach den Zahlen nach. Ihre Bücher sind in 27 Sprachen übersetzt. Lass dir das mal auf der Zunge gehen, 27. Das hat ja einen Grund, weißt du? Also da ist Südkoreanisch und alles mit dabei. Ich habe das erste Mal, als ich so ein Presse-Dings-Rip gesehen habe, das ist so New York Times, Kulturteil, Startseite, und die haben mir dann direkt irgendwie so die Erfindung eines neuen Thriller-Genres unterstellt. Totale Granate. Dann kam die mal zu einer Lesung von Sophia Fritz und mir in Stuttgart, weil da unten in der Ecke lebt sie, und hat sich vorgestellt, und ich war ganz baff, was sie denn jetzt hier machen will. Und da haben wir uns kennengelernt, und plötzlich steht vor mir eine der bescheidensten, coolsten Säue, die mir je begegnet sind. Wie sagt man denn, irgendwie so Kapriolen.
Star-Allüren.
Ja, sowas, ne? Also eine ganz geerdete, coole Sau, sehr tough auf eine Art. Und dann sind wir so ins Gespräch gekommen, ne? Und dann kam die irgendwann, dann haben wir uns so 2 oder 3 Mal getroffen, und irgendwann sagt die: Pass mal auf, ich muss mich jetzt hier mal als üble Fanin outen, und es ist so, ich habe englische Gedichte, sie spricht ein sehr, sehr feines amerikanisches Straßenenglisch. Sehr, sehr rough, sehr kantig. Die hat mir das erzählt, und ich habe schon so in meinem Hinterkopf spielte sich so ein Ding ab, so, das kann nichts sein. Also das ist so wie, wenn dir jemand erzählen würde, ja, Jenny Elvers hat jetzt ein Chanson-Album gemacht, dann wärst du in dieser Sekunde eingeschlafen, weißt du, oder gedacht hättest, okay, die hat ihr Netzwerk bemüht oder kannte die richtigen Leute und ihr war langweilig auf Lanzarote oder was weiß ich. Und im Hinterkopf spielte sich bei mir schon so ein Szenario ab, sag irgendwas Nettes, um die nicht zu vergraulen. Und dann hat die mir die Texte auf den Tisch geschmissen und mich hat's vom Stuhl gehauen. Ich sage das mal ganz kurz, das ist Bukowski in weiblich, das ist voll aufs Maul, das ist in meinen Augen und auch in ihren feministisches Statement im Sinne von, wir nehmen jetzt hier kein Blatt mehr vom Mund, und zwar eine Verletzlichkeit zu zeigen, aber auch Darkspots zu zeigen, unsere Ansprüche hier klar zu machen. Der Hammer, eine unglaubliche Kraft, zum Teil hochpornografisch, zum Teil so verletzlich, dass du einfach sofort anfangen willst zu heulen. Und ich habe gesagt, alles klar, gib mir den Scheiß. Ohne jegliche Übertreibung. Ich habe seit 10 Jahren, seit meinem Leben lang habe ich darauf gewartet, dass mir jemand im Englischen solche Texte auf den Tisch knallt. Dann habe ich gesagt, okay, pass mal auf. Ich mache dir folgenden Vorschlag. Ich mache das, aber unter einer Bedingung. wir machen hier kein Poetry Meets irgendwas oder weißt du so mit zwei Laptops und irgendeiner liest was und dann kommen so irgendwie so komische Elektroatmosphären. Ich habe gesagt, entweder wir hauen hier komplett auf die Fresse mit einem richtig geilen elektronischen Album oder wir lassen es. Und die hatten gesagt, ja go, natürlich, selbstverständlich. Und was ich damals auch noch nicht wusste, ist, wie stark sie vom Mikro ist. Das hat, die hat eine Stimme, die geht hier einfach durch und durch. Und dann habe ich mich ans Werk gemacht und dann haben wir erstmal uns mal da so rangearbeitet. Und in einem zweiten Arbeitsgang, danke für deine Geduld, aber kürzer kann ich es nicht erklären. In einem zweiten Arbeitsgang, wir haben dann tatsächlich auch einfach so, ich habe mal ein paar Chords dahin gelegt und sie hat ein Gedicht drüber gesprochen. Und dann haben wir gesagt, weißt du was, das ist auf so einem guten Weg. Jetzt schmeißen wir alles, was keine musikalische Form hat, raus. Und wir gehen jetzt volles Rohr auf 3 Minuten, die du einfach nur so um die Ohren hauen kriegst. Dabei ist eine Platte rausgekommen, die heißt Romy Hausmann, Princess Dana. Sie hat mich erpresst, mit Waffengewalt ein Foto preiszugeben, um als Cover für die Vinyl, wo ich mit nacktem Oberkörper stehe.
Hey, da habe ich Martin.
Das Shooting lediglich gerade umgezogen und die Fotografin hat Quatsch gemacht und draufgehalten. Und die Romy hat dann einfach gesagt, so, das wird jetzt unser Plattencover. Und ich sage, ach komm, ey, mach doch einfach, was ihr wollt. Und wir haben eine tolle Platte zusammengezimmert, gehen Januar, Februar damit auf Tour mit der Fortuna Band. Da wird es richtig scheppern. Und Alter, wenn ich das jetzt anschaue hier, weißt du, wir haben ein Buch gemacht, wo hinten eine CD drin liegt mit so einem Download-Code. Jetzt kannst du natürlich sagen, warum denn CD, will doch keiner mehr. Ich wollte aber, dass das Buch, was mit Sicherheit auch in den internationalen Markt geht, vor allem nach Amerika, vor allem nach UK, ich wollte die Leute quasi zwingen, durch die Anwesenheit der CD zu wissen, da ist auch Musik. Ja. Ne? Steht zwar auch vorne drauf, Music by Fortuna Ehrenfeld. Und dann haben wir aber noch gesagt, da muss eine ganz hochwertige Vinyl her. Wenn die kommt, Alter, dann knallen hier aber wirklich die Korken. Ich bin blessed. Ich bin so froh, dass sie mir die Verantwortung gegeben hat, das zu betreuen. Und wenn du sie heute fragst, dann, weißt du, die dachte nämlich auch, okay, das wird jetzt so ein Hybrid mit, ich sabbel da was ins Mikro und hintenrum wird irgendwie ein bisschen Klavier gespielt. Hör dir mal diese Platte an, die fegt dir dermaßen was den Staub aus der Perücke. Also dir jetzt leider nicht, aber...
Ich kann ja aufziehen, die Perücke, das ist ja kein Problem.
Das ist Standard, Alter, das ist ein Geballer, es ist wunderschön. Und
also Vinyl gibt es auch noch, um da ganz kurz...
Wir kommen jetzt auch, ja, am 15.11. Und als letztes vielleicht auch hier... habe ich wieder die alte Regel von Fortuna walten lassen. Es gibt enorme Fallhöhen von Techno-Geballer und dann fällt das bodenlos in Klaviersachen rein, wo du einfach nur so dahin schmilzt. Es gibt eine Szene, die sich in der Kneipe abspielt, das ist mein Liebstes von denen. Das heißt Stale Beer und zwei Menschen sitzen sich gegenüber und trinken und ranken Tom Waits Platten von Best to Worst. Und es endet wahnsinnig traurig, weil ihr Lieblingssong ordnet das vermeintlich männliche Gegenüber ganz zum Schluss ein. Und also weißt du, da kriege ich Gänsehaut bei solchen Geschichten. Und ich gebe dir nochmal ein, ich habe gerade das Video irgendwie hochgeladen. Es gibt ein Ding, das heißt Frigate Birds. Ich will dir mal sagen, was das für eine Qualität hat, diese Texte. Das ist echt Bukowski, das ist David Lynch, das ist irgendwie alles. Eine Zeile, die mich, nur eine von ganz vielen Zeilen, die mich komplett wegpustet ist. Das Stück heißt Frigate Birds und die Zeile ist: Frigate birds can sleep while flying. I can't even sleep while sleeping. Und das sind Sachen, wenn du meine Texte kennst, dann musst du verstehen, dass in mir alles komplett durchrandaliert ist. Und ich habe gesagt, ich fange morgen an zu arbeiten. Nee, ich fange gestern an. Das ist das Album. Ich bin sehr, sehr nicht... Was sagt man denn jetzt für Stolz? Von Freude erfüllt. Mein kleines.
Ja, sehr schön.
Schaut, komm bitte auf die Konzerte. Ich stehe dafür mit meinem Namen. Da wird die Wand wackeln und wir werden da eine Show hinstellen, die da wirst du komplett bedient rausgehen.
Du hast ja auch für nächstes Jahr nochmal schon wieder ein paar Solo-Konzerte angekündigt. Da habe ich jetzt eine abschließende Frage noch, weil irgendwann, vor einem Monat, anderthalb oder so, irgendwann mal ein Satz umgeht, Fortuna Ehrenfeld macht auf unbestimmte Zeit Sabbat. So, ja. Jetzt haust du wieder alles Mögliche raus. Steht das so und wird der Sabbat rausgeschoben? Oder?
Also auf diese Solo-Gigs, die standen eigentlich schon lange fest. Ah, okay. Man hält, also die stehen bei mir im Kalender seit einem Dreivierteljahr. Ne? Man hält das dann halt erstmal zurück, weil man will natürlich erstmal, dass die Leute zur Bandtour kommen. Das ist, bei uns heißt das Gebietsschutz und damit, wenn du Fortuna googelst und sagst, ach komm, da gehen wir mal auf ein Konzert, dass du nicht zu verwirrt bist und das hilft, was ist denn jetzt was? Also die waren aber schon klar. In der Ankündigung zur Sabbatzeit habe ich auch ganz klar gesagt, ich spiele nächstes Jahr noch eine Handvoll Solo und wir machen noch Romy Hausmann. Ne? Und es wird ein einziges Bandkonzert geben. Dazu kann ich dir vielleicht auch noch gleich was spoilern. Wir spielen mit der Band in 2025 ein einziges Mal. Und das wird natürlich dementsprechend spannend. Und also auch der Ort wird spannend. Und die Band geht in eine Sabbatzeit und das bleibt auch so. Und wann das weitergeht, weiß ich nicht, weil ich denke, das ist der richtige Zeitpunkt jetzt. Ne? Wir waren viel da, wir haben viel gemacht. Ich will erst überhaupt nicht in die Nähe eines Geländes kommen, wo die Leute sagen, ach Fortuna, da waren wir doch letztes Jahr. Ich glaube, es ist Zeit, mal irgendwie den Wind durch die Bude wehen zu lassen. Und es ging mir eigentlich darum, weißt du, es hat nichts damit zu tun, niemand hat hier eine Schreibblockade oder sowas. Aber ich bin hier der Kaffeeboy, der Kopierboy, ich bin der Manager, ich mache mit der Solveig zusammen das Label, ich bin der Kasper vorne im Schlafanzug, ich bin der Herbergsvater, ich mache hier echt 10 Jobs auf einmal und das eigentlich seit 10 Jahren stramm durch. Mir macht das nach wie vor unglaublich Freude und ich erkenne keinerlei Abnutzungserscheinung. Sind wir mal ganz ehrlich, weißt du, so die Branchen, Profs und auch die Journalier hinter meinem Rücken haben die immer gesagt, wann stolpert der? Weißt du, da muss doch mal eine Platte kommen, die totaler Käse ist. Wann stolpert der mal? Und dann habe ich gesagt, ja, gar nicht. Also ich mache jetzt erstmal ein Dreieralbum. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und ich kann dir sagen, in meinem Kopf sind, da kommen schon die nächsten Songs nachgerutscht. Ich habe auch sehr konkrete Ideen dazu. Vielleicht machen wir mal die nächste Solo oder sowas. Das weiß ich alles noch nicht. Das Entscheidende ist, ich tanke das hier seit über 10 Jahren durch. Also ist ja eigentlich eine kurze Zeitspanne für so eine junge Band. In den Jahren haben wir sehr viel erreicht, weil du darfst ja nicht vergessen, die ersten 4-5 Jahre waren vollkommen unerfolgreich und auch in keinster Weise wirtschaftlich und nur eine einzige Plackerei. Na, weil die Leute sagen jetzt, Mensch, jetzt hast du es da und hast ausverkaufte Tourneen und jetzt nimmst du dir die Kuh vom Eis, was soll die Scheiße? Und ich sage, das ist genau der richtige Zeitpunkt, weil ich möchte einfach mal, bevor ich der Nächste bin, der einfach am Ende seiner Batterie rangiert. Ich möchte einfach mal wissen, wie sieht mein Leben aus, ohne dass das nächste Projekt direkt ansteht. Ne? Weil du kommst von der Tour, dann musst du schon wieder überlegen, aha, jetzt kommt Solo, jetzt müssen wir noch ein Video machen, jetzt müssen wir dann noch irgendwie gucken, machen wir noch eine Solo live und sowas.
Du stolperst und ein Buch gab es ja auch noch zwischendurch.
Und dann habe ich einfach gesagt, weißt du was, jetzt spielen wir mal die Herbsttour zu Ende, dann spiele ich noch zweimal Solo und dann strecke ich mir die Beine aus. Und dann will ich mal wissen, was mit meinem Kopf und mit meinem Blutdruck passiert, wenn das alles nicht so ist. Und das möchte ich mir jetzt holen. Und ich bin sicher, und für alle da draußen, weil auch das teilen wir sind, jeder übertreibt es mal mit irgendwas, sei es beruflich oder privat oder partytechnisch oder weiß ich was. Und ich möchte jetzt mal in eine Schonhaltung gehen und gucken, was passiert mit meinem Leben, wenn dieses, ich will jetzt nicht sagen Hamsterrad, aber wenn diese Taktung von Fortuna, die immer direkt den nächsten Staubsauger produziert, der dich irgendwo reinzieht, wenn die nicht da ist, nothing more, nothing less. Deswegen kann man ja ein bisschen Solo spielen, also das ist es ja nicht. Aber die Band wird jetzt auf Null gesetzt und wann wir weitermachen, keine Ahnung. Ne? Also die Kollegis, die freuen sich, dass sie auch mal irgendwie andere Projekte machen können. Nochmal, es findet hier keine Müdigkeit statt. Es ist eine Lust zu sagen, beweglich zu bleiben und zu sagen, wir bauen mal einen neuen Raum, in dem einfach nichts ist. Und ich möchte jetzt einfach mal wissen, was passiert, wenn nichts ist? Wenn du nichts hörst, was hörst du dann? Das ist eine alte, ich glaube, aus dem Zen-Buddhismus, aus der Zen-Meditation kommt das. Wenn du nichts mehr hörst, was hörst du dann? Kann ich dir sagen, dich selber. Und da möchte ich jetzt mal zuhören.
Ja, das ist, früher hätte man gesagt, das war zum Sonntag, aber ein sehr, sehr schönes Schlusswort für den Podcast. Vielen Dank für die vielen, vielen Informationen. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht.
Und ich sage dir noch eins zum Schluss, ich spoilere das jetzt hier als allererstes, schreibt euch mal den 23. Oktober in den Kalender mit Bleistift im Kalender.
Okay, machen wir. Also dir vielen Dank und viel Spaß. Schon mit etwas nur auf Halbgas mit dem, was da jetzt noch passiert. Wobei, du gibst eh immer Vollgas.
Ist ja klar. Diese Ausführlichkeit das einzige Interview dieser Saison.
Dann danke ich dir doppelt und dreifach recht herzlich dafür. Und den HörerInnen bleibt mir nichts anderes zu sagen als bleib gesund und auf Wiederhören.
Bis nächstes Jahr. Liebe Grüße.
Tschüss. Stay real, stay tuned. Auf Wiedersehen.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.